Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Reihe Expertendialoge. Heute zu dem Thema diffus großzelliges B-Zell-Lymphom, kurz DLBCL. Ich freue mich, Ihnen in dieser Ausgabe einen ganz besonderen Gast und Experten auf dem Gebiet der Lymphome vorstellen zu dürfen, Herrn Professor Fredrik Damm. Herr Professor Damm ist an der Charité Berlin geschäftsführender Oberarzt der medizinischen Klinik mit dem Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie. Als Direktor des molekularen Krebsforschungszentrums beschäftigt er sich in seinen Forschungsprojekten unter anderem mit frühen, krankheitsauslösenden genetischen Veränderungen bei der Entstehung von Lymphomen und Leukämien. Herr Professor Damm gibt uns heute praxisnahe Einblicke in die Diagnostik und Behandlung des DLBCL. Dabei sollen unter anderem Fragen näher beleuchtet werden, wie: Welche Faktoren sollten bei der Therapieentscheidung berücksichtigt werden? Wie sind die aktuellen Therapieempfehlungen einzuordnen und wie könnte sich die DLBCL-Therapielandschaft in Zukunft verändern? Herzlich willkommen, Herr Professor Damm. Das DLBCL ist die häufigste lymphatische Neoplasie. Oft stellen sich Patientinnen und Patienten mit unspezifischen Symptomen wie Nachtschweiß, Fieber oder auch geschwollenen Lymphknoten bei ihnen vor. Wie wird die Erstdiagnose gestellt? Und wie sieht ein charakteristisches Patientinnenbild aus?
Vielen Dank für die freundliche Einladung. In der Tat, das DLBCL ist eine Erkrankung des älteren Patienten und die Inzidenz steigt kontinuierlich mit dem Alter an. Unbehandelt führt die Erkrankung rasch zum Tode und deshalb ist es so wichtig, dass man bei neu aufgetretenen Lymphknotenschwellungen, die meist rasch an Größe zunehmen, an das DLBCL denkt. Leider sind die Symptome häufig unspezifisch und zumeist durch die Lokalisation der Manifestationen bestimmt. Die unspezifischen Symptome, die sogenannte B-Symptomatik, tritt auch nicht immer auf. Neben einer ausführlichen Anamnese und einer guten körperlichen Untersuchung sollte bei Verdacht auf ein DLBCL rasch gehandelt werden. Laborchemische Analysen mit Blutbild, Leber- und Nierenwerten, aber auch die LDH und Harnsäure sind wichtig und geben einen Hinweis auf die Proliferationsaktivität und den Zellzerfall. Außerdem sollte eine aktuelle Hepatitis- und HIV-Serologie abgenommen werden. Wir empfehlen die Durchführung eines PET-CTs. Allerdings ist diese Untersuchung noch nicht so flächendeckend verfügbar wie eine herkömmliche CT-Untersuchung. Im letzten Fall muss dann auch eine Knochenmarkspunktion zur Beurteilung einer etwaigen Knochenmarksinfiltration durchgeführt werden. In meinen Augen ist es wichtig, dass die PatientInnen bei Verdacht auf ein DLBCL an spezialisierte Zentren verwiesen werden. Dies fängt, wie oben genannt, bei der Bildgebung an, aber auch die histologische Begutachtung inklusive der Subtypenbestimmung sollte in die Hände von erfahrenen Hämatopathologen gelegt werden. Unter Berücksichtigung der meist rasch fortschreitenden Erkrankung sollte die Diagnosefindung und die Stadieneinteilung, aber auch die Therapieentscheidung in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgen, um unsere Patientinnen möglichst zeitnah und erfolgreich zu behandeln.
Vielen Dank. Welche Faktoren sind bei der Bestimmung des IPI-Scores entscheidend und welche Rolle spielt dieser für die Prognose und Diagnostik?
Ja, in der Tat. Seit mehreren Jahren wird die Prognose mit Hilfe des Internationalen Prognostischen Index, dem IPI, abgeschätzt. Heute behandeln wir unsere DLBCL-PatientInnen quasi risikoadaptiert und hierfür verwendet man den IPI. Folgende Faktoren benötigt man: das Alter, den Allgemeinzustand gemessen am sogenannten ECOG, das N-ABA-Stadion, das Wissen um etwaigen extranodalen Befall und die LDH. Pro Faktor wird dann je ein Punkt vergeben und die Summe der Punkte gebildet, sodass sich anschließend vier Risikogruppen unterscheiden lassen. 0 bis 1 Punkte entspricht einem niedrigen Risiko, 2 Punkte einem niedrig-intermediären, 3 Punkte dem hochintermediären und die Gruppe der 4 bzw. 5 Punkte gilt als die sogenannte Hochrisikogruppe. Da der IPI mittlerweile bei der Therapieentscheidung so wichtig geworden ist, sollten wir auch die bestmögliche Diagnostik wählen, damit etwaige Manifestationen nicht versehentlich übersehen werden. Und hier möchte ich deshalb nochmal die Bedeutung des PET-CTs betonen.
gibt es neben der Risikostratifizierung durch den IPI-Score weitere Faktoren, die behandelnde Ärztinnen und Ärzte bei der Therapieentscheidung berücksichtigen sollten? Und wie können die Patientinnen und Patienten dabei bestmöglichst einbezogen werden?
Neben der Risikostratifizierung sind in meinen Augen einige weitere Faktoren für die Therapieentscheidung wichtig. Natürlich sollte dies auch in enger Abstimmung mit den Therapiezielen und den weiteren Wünschen des Patienten abgestimmt werden. Als allererstes sollten wir das Alter, den Allgemeinzustand und relevante Komorbiditäten berücksichtigen. Die heutigen Polyimmunchemotherapien sind zwar in der Regel gut verträglich und wir kennen die entsprechenden und zu erwartenden Nebenwirkungen und Risiken gut, aber die Grundvoraussetzung für ein volldosiertes R-CHOP bzw. modernere Alternativen müssen beim Patienten gegeben sein. Hier ist insbesondere auf entsprechende Organfunktionen hinzuweisen. Grundsätzlich würden wir bei älteren PatientInnen ab einem Alter von 80 Jahren eine dosisreduzierte Variante, das sogenannte Mini-CHOP, bevorzugen. Neben diesen genannten Faktoren ist auch die Biologie der Erkrankung wichtig. Das DLBCL ist molekulargenetisch eine sehr heterogene Krankheitsgruppe. Mittels Immunhistochemie kann man seit vielen Jahren zwei Hauptgruppen unterscheiden. Das sogenannte GCB-DLBCL und das Non-GCB-DLBCL, wobei der GCB-Subtyp eine deutlich bessere Prognose hat.
Herzlichen Dank, Herr Professor Damm. Und welche Therapieoptionen werden in den aktuellen Leitlinien in der Erstlinie des DLBCL empfohlen?
Ja, für uns behandelnden Ärzte im Bereich der lymphatischen Neoplasien ist es in der Tat aktuell eine wirklich sehr, sehr spannende Zeit. Nach Jahrzehnten ohne größere Veränderungen hat sich in den letzten 5 Jahren doch einiges verändert. Ich würde fast schon sagen revolutioniert. Dies führt auch dazu, dass die Onkopedia-Leitlinien viel öfter als zuvor angepasst bzw. erneuert wurden. Die im Januar 2024 aktuell veröffentlichten Onkopedia-Leitlinien bieten einen sehr guten und auch übersichtlichen Therapiealgorithmus für die Erstlinie des DLBCL an. Wichtig zu wissen ist, dass Dosisintensivierungen oder Erweiterungen mit zusätzlichen Zytostatika, wie zum Beispiel dem Etoposid, heutzutage keine wirkliche Rolle mehr in der Erstlinienbehandlung des DLBCL spielen. Wir gehen streng risikoadaptiert und zwar unter Verwendung des bereits erklärten IPIs vor. In den Niedrigrisikokategorien IPI 0 bzw. 1 würde man 4 bis maximal 6 Zyklen einer Immunchemotherapie nach dem R-CHOP-Regime applizieren. Ab einem intermediären Risiko mit dem IPI von 2 wird eine modernere Variante dieser Immunchemotherapie unter zusätzlicher Verwendung eines Antikörper-Wirkstoffkonjugats empfohlen. Ein solches Regime führt zu einem verlängerten progressionsfreien Intervall bei gleichzeitig vergleichbarem Nebenwirkungsprofil und ist die aktuelle Standardtherapie für IPI-Intermediär- und HochrisikopatientInnen. Für die älteren PatientInnen bzw. solche mit relevanten Komorbiditäten würde man, wie schon erwähnt, eine dosisreduzierte Variante verwenden, das sogenannte R-Mini-CHOP.
Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen des Therapiealgorithmus, was können wir in Zukunft bei der Behandlung des DLBCL erwarten?
Oh, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, denn wie schon gesagt, im Bereich der lymphatischen Neoplasien hat sich in den letzten Jahren so viel verändert und dieser Trend setzt sich auch aktuell weiter fort. Dies gilt für das DLBCL, aber auch für andere B-Zell-Lymphome. Und ich glaube, dass sich dieser Trend hin zu immunologischen Therapien und weg von der klassischen Chemotherapie immer weiter fortsetzen wird. Schauen wir uns doch das Beispiel der KT-Zelltherapie mal einmal genauer an. Zuerst wurde es in der Drittlinie Plus zugelassen und schon bald hatte man das große Potenzial dieser Therapieform erkannt und mittlerweile ist sie im ersten Rezidiv, zumindest beim Frührezidiv, nicht mehr wegzudenken. Neben den zellulären Therapien sehe ich das größte Potenzial aktuell für die bispezifischen Antikörper. Diese Hightech-Moleküle haben eine sehr hohe Wirksamkeit beim rezidivierten oder refraktären DLBCL und lassen sich wegen ihrer guten Verträglichkeit auch hervorragend mit Polychemotherapie kombinieren. Die ersten Daten aus laufenden Erstlinien-DLBCL-Studien sind vielversprechend. Ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergehen wird. Bei dieser Substanzklasse sehe ich aber auch noch ein weiteres erhebliches Potenzial. Und zwar bei älteren PatientInnen oder solchen mit signifikanten Komorbiditäten. Die bispezifischen Antikörper könnten hier das heutige eher Minijob herausfordern und hoffentlich eine chemotherapiefreie Option in der Erstlinienbehandlung dieser vulnerablen Patientengruppe darstellen.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Damm, dass Sie Ihre Einschätzung zur Diagnostik und Behandlung des DLBCL mit uns geteilt haben. Und wir sind natürlich gespannt, wie der Einsatz innovativer Behandlungen die Therapielandschaft auch in Zukunft weiter prägen wird.
Auch von meiner Seite vielen lieben Dank nochmals für die Einladung und auch ich schaue gespannt auf die Zukunft.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten noch mehr zum DLBCL erfahren? Dann steigen Sie in unsere beiden Expertendialoge mit Herrn Professor Christian Reinhardt und Herrn Professor Thomas Oellerich tiefer ein. Die beiden Experten diskutieren unter anderem die Entwicklung und den Paradigmenwechsel in der Behandlung des DLBCL in den vergangenen Jahren sowie die Bedeutung einer hochwirksamen Erstlinientherapie für die Chance auf Heilung. Wir danken Ihnen fürs Einschalten. Bleiben Sie dran für weitere spannende Experteninterviews.
Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.